Die größten Treiber sind eine Umweltsituation, die sich massiv verändert hat. Schadstoffbelastung, Trigger für die Schilddrüse, dass sie nicht richtig funktionieren können, dass Stoffe nicht richtig aufgenommen werden können, Veränderungen in der Ernährung, dass wir die Mikronährstoffe nicht ausreichend gut abdecken können und nicht zuletzt Umwelttrigger wie Stress und chronische Stressbelastung.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Die Schilddrüse. Jeder dritte Deutsche hat Probleme mit der Schilddrüse. Ein winziges Organ in unserem Hals. Und wenn es nicht richtig funktioniert, dann kann es unsere Gesundheit erheblich verschlechtern. Viele Betroffene leiden sehr darunter. Und wir fragen ja immer hier in der Community, welche Themen sollen wir bei den Health Nerds mal besprechen? Was wünscht ihr euch thematisch? Und die Schilddrüse und alles, was damit zusammenhängt, ist ein Dauerbrenner, der hier immer wieder als Wunsch kommt. Und Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam, mein Lieber, erstmal herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Ja, wir haben gesagt, jetzt heute machen wir die Schilddrüse. Wir müssen mal endlich über dieses winzige Organ reden, das so einen großen Impact, muss man schon sagen, auf unseren Körper hat. Lass uns mal ganz einfach anfangen, auch für Laien wie mich, die Schilddrüse. Was ist das genau und welche Funktion hat sie in unserem Körper?
Naja, die Schilddrüse ist, wie der Name schon sagt, da können wir eigentlich schon ganz viel von ableiten, eine Drüse, also eine Hormondrüse. Und sie liegt vor dem Schildknorpel. Also jeder kann mal selbst fühlen am Kehlkopf. Und das ist dieser Schildknorpel vom Kehlkopf vorne und quasi mit zwei Flügeln links und rechts daneben. Dort liegt dieses sehr kleine Organ. Aber ein wichtiges Organ, wenn es um Hormonproduktion geht und die Funktionsweise letztendlich für den Körper. Man nennt sie auch gerne die Peitsche des Organismus. Das heißt, die Schilddrüsenhormone, die produziert werden, sind wichtig für Wachstum, für den Energiestoffwechsel. Die haben ganz viele Aufgaben auch in Richtung Thermoregulation und nicht zuletzt auch, das sieht man dann eher in den Symptombereich, für Haut, Haare, Nägel beispielsweise.
Okay, was sind so, sagen wir mal, Symptome, die ich bei mir selber beobachten kann, wo du sagst, na, wenn das auftritt, dann sollte man mal die Schilddrüse untersuchen lassen. Gibt es so, so Indikatoren, die Ausrufezeichen angehen lassen?
Definitiv. Also ich glaube, Schilddrüsendiagnostik wird ja auch betrieben. Da gucken wir, glaube ich, nochmal drauf, wie detailliert sie betrieben wird. Aber letztendlich geben uns die Symptome häufig Aufschluss. Wir müssen hier unterscheiden, dass, du hast es gesagt, viele Menschen mit der Schilddrüse ein Problem haben. Die einen mehr in Richtung der Unterfunktion, die anderen mehr in Richtung der Überfunktion. Und dann gibt es verschiedene Ursachen, warum sie in eine Über- oder Unterfunktion geraten. Gerade autoimmune Prozesse spielen da eine wichtige Rolle. Aber gucken wir mal auf die häufigsten Erkrankungen der Schilddrüse, wenn wir über die sogenannte Unterfunktion, die Hypothyreose sprechen. Mhm. Und in dem Symptombereich haben wir verschiedene Dinge, also das sind erstmal wie so oft die allgemeinen Symptome von Müdigkeit, Erschöpfung. Also das ist schon etwas, wenn einem das beispielsweise mit auffällt. Anhaltendes Gefühl der Schwäche, selbst nach ausreichend Schlaf. Wir wissen, wir haben schon so häufig dazu gesprochen, es kann natürlich auch an der Schlafqualität und Ähnlichem liegen. Kälteempfindlichkeit ist auch etwas. Ständig ein kaltes Gefühl, kalte Hände, kalte Füße, niedrige Körpertemperatur. Also wir wissen, dass die Körpertemperatur, die Körperkerntemperatur eigentlich so bei 37 Grad Celsius liegt. Ganz viele aber eine deutlich niedrigere Körperkerntemperatur haben und dementsprechend, weil ich gesagt habe, für den Energiestoffwechsel und wenn Energie produziert wird, wird auch immer Wärme mit produziert. Also das könnte ein Indikator sein. Gewichtsveränderung, gerade eben Gewichtszunahme und ein langsamer Stoffwechsel, also Trägerstoffwechsel, verlangsamte Verdauung. Das sind eher so die allgemeineren Symptome. Nicht, dass es unbedingt immer die Schilddrüse sein muss, aber es ist zumindest dann etwas, wo ich näher drauf schauen würde. Trockene Haut, rau und schuppig, Haarausfall, dünner werdendes Haar, teilweise auch Verluste der äußeren Augenbrauen und brüchige Nägel. Das gehört definitiv auch mit dazu. Und auch bei Symptomen der Psyche, also gerade im Kontext Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit im Spektrum der depressiven Symptome, oder Konzentrationsstörungen, Brain Fog, das, was viele im Moment betrifft, Gedächtnisprobleme, verlangsamtes Denken. All das ist etwas, wo ich definitiv an die Schilddrüse denken muss. Und weil es für den Stoffwechsel so ein extrem wichtiges Organ ist, Veränderungen natürlich insbesondere auch, was mein Herz beispielsweise macht. Also eine verlangsamte Herzfrequenz, niedriger Puls. Müdigkeit bei körperlicher Belastung beispielsweise, Muskelschwäche und Schmerzen, Steifigkeit in der Muskulatur bis hin auch zu Wassereinlagerung. Natürlich, wie gesagt, müssen wir hier unterscheiden, gibt es vielleicht auch andere hormonelle Ursachen oder andere Gründe dafür, warum das so besteht. Aber gerade bei der Unterfunktion finden wir das häufig. Und vielleicht da noch angeschlossen, im Gegensatz zur Überfunktion sehen wir quasi entgegengesetzt die ein oder andere Entwicklung. Das heißt eher eine Unruhe und Nervosität, eine Rastlosigkeit, eine innere Unruhe, Hitzeempfindlichkeit, übermäßiges Schwitzen, auch bei normalen Temperatur, Gewichtsverlust, ein schnellerer Stoffwechsel, der gerade im Verdauungstrakt dann eher auch in Durchfall mündet. Gewichtsverlust ist vielleicht auch noch bei gesteigertem Appetit gegebenenfalls auch. Bei Haut, Haaren und Nägeln trotzdem auch dünne und feuchte Haut, glänzend und warm. Diffuser Haarausfall ist möglich und auf psychischer Ebene Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Angstzustände und Herz-Kreislauf-System, eher dann ein Herzrasen, also Tachykardien, aber auch Muskelabbau. Und speziell bei der Überfunktion gibt es eben eine bestimmte autoimmune Erkrankung, Morbus Basedow, die geht einher mit hervorstehenden Augäpfeln. Man hat diese Bilder schon mal gesehen, so ein Exophthalmos. Mhm. Das ist eine Sonderform und ich will das überhaupt nicht mindern. Es sind auch viele Menschen davon betroffen, aber bezogen auf 100 Menschen vielleicht 1 bis 2 Menschen, wohingegen bei der Unterfunktion schon 10 Menschen von 100 davon betroffen sind. Und hinzu kommt nochmal die Unterfunktion bei Autoimmunprozess der Hashimoto-Thyreoiditis.
So, über Hashimoto haben wir sogar eine eigene Folge gemacht vor einiger Zeit hier mit deinem Wissenschaftskollegen, mit Daniel Reheis. Für unsere Hörer, die diese Folge noch nicht kennen und die vielleicht mit Hashimoto zu tun haben oder selbst darunter leiden, gebt einfach mal in der Suche bei Spotify oder Apple, wo ihr uns hört, Health Nerds und Hashimoto ein, da findet ihr diese Folge. Und da gibt's nochmal sehr detailliert auch Infos zu dieser Form der Erkrankung. Wir wollen heute natürlich ein bisschen einen allgemeineren Überblick geben über die Schilddrüse, über mögliche Erkrankungen, über Themen, wie wir die Schilddrüse negativ oder eben auch positiv beeinflussen können. Und Matthias, du hast also schon gerade für Schilddrüsenüber- und Unterfunktion diverse Themen genannt, die auftreten können. Das ist natürlich eine Riesenliste an Dingen und das ist natürlich für den Einzelnen sehr, sehr schwer. Also ich meine, irgendetwas davon, was du gerade erzählt hast, wird jeden treffen. Ja, also jeder hat irgendwas und schläft schlecht oder hat raue Fingernägel oder brüchige Nägel oder dünne Haare.
Ja.
Ne, es ist natürlich wahnsinnig schwer zu gucken, hängt das wirklich mit der Schilddrüse zusammen oder kommt das eben von was ganz anderem?
Da hast du absolut recht. Nur der wichtige Aspekt ist, deswegen ist das so der erste Einstieg. Mhm. Ich würde eben aber schon empfehlen, auch durchaus mal, wenn solche Symptome auch gehäuft oder eine bestimmte Kette an Symptomen irgendwie auftreten, die Schilddrüsenfunktion sich auf jeden Fall mit anzuschauen. Weil nochmal, kleines Organ, große, wichtige Wirkung. Das heißt, wir hatten eben schon die Schilddrüsenhormone angesprochen, die man sicherlich schon mal gehört hat. Also die Hormone Thyroxin und Triiodthyronin, T4 und T3. Und es gibt noch ein anderes Hormon, was dort produziert wird, das nennt sich Calcitonin. Wie der Name schon sagt, es ist wichtig für die Calciumregulation in Blutbahnen und für den Knochenstoffwechsel. Man muss sich einfach vorstellen, dass im Kontext der Evolution sich dieses Organ und diese Hormone schon sehr lange entwickelt haben. Und das heißt, jede Funktionsweise in den Zellkernen ist abhängig von Schilddrüsenhormonen und der richtigen Funktionsweise. Und ja, die Symptome sind sehr vielfältig. Man sollte aber schauen, wie diese Schilddrüsenhormone untereinander im Verhältnis stehen und gegebenenfalls dann intervenieren.
So, das heißt also nur, dass ich es richtig verstehe. Die Schilddrüse produziert diese Hormone. Du hast eben diese Riesenliste aufgezählt, was sie für, sagen wir mal, für negative Auswirkungen haben kann, wenn eben zu viel von einem Hormon oder zu wenig von einem da ist, also Unterfunktion oder Überfunktion. Das heißt, das Ziel für uns alle sollte doch eigentlich sein, die Schilddrüse irgendwie in Balance zu halten, dass sie möglichst so viel produziert, wie wir wirklich brauchen, also auch dann produziert, wenn wir es brauchen.
Ganz genau.
Und im Grunde, dass sie funktioniert, wie es evolutionär vorgesehen war. Um das zu schaffen, müssen wir natürlich besser verstehen, was bringt denn diese Schilddrüse aus der Balance? Was sind Themen, die eine Über- oder Unterfunktion hervorrufen? Vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben. Was weiß die Wissenschaft? Ist es
unbedingt
eine Ernährung? Ist es ein Lifestyle? Ist es etwas erblich Bedingtes vielleicht? Was hat Einfluss darauf?
Also allen voran mikronährstoffseitig. Das wichtigste Element bezogen auf die Schilddrüse ist Jod. Und Jodmangel oder Jodüberschuss ist eigentlich eines der zentralen Elemente. Und das ist ein Ernährungsthema logischerweise. Und gerade wenn wir in Jodmangelgebieten leben, so wie wir in Deutschland hier auch, dann ist Jod unter Umständen unterrepräsentiert und das beeinflusst die Schilddrüse. Es gibt in dem Kontext noch andere Mikronährstoffe, Selen, Zink, Eisen, Vitamin D3. Die sind ebenfalls ganz entscheidend, wenn es um die Schilddrüsenfunktion geht. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Thema des chronischen Stresses. Das heißt, erhöhte Produktion meiner Stresshormone, Cortisolhormone, hemmen die Schilddrüse. Das macht total viel Sinn in akuten Stresssituationen. Also in akuten Stresssituationen muss ich weglaufen, muss versuchen, irgendwie ein Problem zu lösen. In der Zeit brauchen wir nicht Wachstum und Energieproduktion über die Schilddrüse, die Peitsche des Organismus in Ruhe, sondern in der Stresssituation sollen die Stresshormone eben den Stoffwechsel dementsprechend regulieren. Bei chronischem Stress kann eben die Schilddrüse mit gehemmt sein. Das nächste Thema, was die Schilddrüse außer Balance bringt, sind die Autoimmunprozesse. Also du hast es eben schon erwähnt, die Episode zum Thema Hashimoto-Thyreoiditis, also Hashimoto als Erkrankung und Thyreoiditis, entzündlicher Prozess. Da schaltet sich das Immunsystem gegen ein bestimmtes Enzym, bildet dagegen Antikörper und dementsprechend endet das oder mündet das Ganze auch in einer Unterfunktion. Es gibt verschiedene Umweltgifte, die die Schilddrüsenfunktion mit beeinflussen, verschiedene Schwermetalle, Bisphenol A beispielsweise. Darauf muss definitiv zu achten sein, insbesondere auch Umweltgifte, die man beispielsweise über Rauch aufnehmen würde, verschiedene Medikamente, die das mit beeinflussen können und hormonelle Schwankungen auch in anderen Hormonbereichen oder anderen Hormonachsen wie der Sexualhormone, gerade im Kontext auch der Schwangerschaft oder der Menopause.
Spannend. Also es gibt tatsächlich viele Faktoren, die hier Einfluss darauf haben, ob unsere Schilddrüse in Balance ist oder eben aus dieser Balance rauskommt. Du hast auch schon gerade ein paar Dinge genannt, die so typische Mangelstoffe sind. Jod beispielsweise. Man hört das auch immer wieder, Jod oder Selen, dass man das auch supplementieren kann, dass man das also extern bewusst zu sich nehmen kann. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Gibt es da Unterschiede? Wie wird das supplementiert? Kann man da zu viel von einnehmen? Muss man da vorsichtig mit sein? Gerade wenn es ums Thema Hormone geht, haben viele Leute ja so ein bisschen immer Angst auch, dass sie mehr kaputt machen, als sie vielleicht irgendwie sich Gutes tun. Was können wir dazu sagen?
Also grundsätzlich sind es Nährstoffe, die ich aufnehmen muss über die Nahrung im besten Falle. Und Supplementierung kann bei bestimmten, gerade insbesondere Schilddrüsenunterfunktionen, durchaus etwas sein, was ich mir genauer anschauen muss. Auch hier ein wichtiger Aspekt. Jod, nochmal Jodmangelland. Und das Thema Jod, und ich gehe nochmal einmal in Richtung Hashimoto, weil da immer auch gerne gesagt wird, bitte auf gar keinen Fall Jod mit aufnehmen, damit der Prozess nicht irgendwie mit beschleunigt werden kann. Ganz so einfach ist es nicht. Auch im Hashimoto-Kontext wird Jod quasi mit benötigt. Das heißt, ich kann im besten Falle gerade über Meeresfrüchte und Fischkonsum den Jodbedarf durchaus auch mit abdecken. Dann haben wir dieses Thema, dass wir Salz haben, was immer jodiert ist, aber häufig eben nicht in der optimalen Verbindung. So, das heißt, wenn ich über Supplementierung nachdenke, sollte ich auf adäquate Jodverbindung mit draufschauen und in dem Falle durchaus auch testen, habe ich ein Jodthema, also einen Mangel, eine Mangelthematik, wobei wir, und ich glaube, das hat Daniel in dem Kontext auch schon mal mit erwähnt, gerade auch bei Hashimoto durchaus auch Jod mit eingesetzt werden kann. Man muss es eben mit berücksichtigen, wie der aktuelle Status ist. Und das Fehlen von Jod ist der logische Schluss, warum Schilddrüsenhormone in der Unterfunktion, außerhalb jetzt auch von Hashimoto, zum Problem werden können. Das gleiche gilt für Selen und Zink letztendlich auch. Selen brauche ich für die Umwandlung. Ich habe es eben schon mal erwähnt, diese Schilddrüsenhormone T4, T3. Erst wird T4 gebildet und es wird aktiv gemacht, indem ein Jodatom abgespalten wird. Dann ist es T3. Und das ist in Abhängigkeit von Selen. Und wenn mir Selen fehlt, und das ist etwas, was man in der Blutbahn, wenn man die Hormone diagnostiziert, durchaus auch finden kann, dass von zentral, also von der Hypophyse, ein stimulierendes Hormon TSH ausgeschüttet wird. Das sagt der Schilddrüse an eurem Hals, bitte produziere T4 und T3. Mhm. Und unter Anwesenheit von Selen wird T4 in T3 umgewandelt. Fehlt Selen, kann dieser Prozess nicht gut funktionieren. dementsprechend auch Selen und auch die passenden Selenverbindungen mit zu verwenden. Natürlich ist die in der physiologischen Matrix beispielsweise Selen auch mit abzudecken über Paranüsse beispielsweise. 3 Paranüsse decken im Regelfall eigentlich schon ganz gut den Bedarf des Selens pro Tag mit ab. Aber wenn die Notwendigkeit bei der Schilddrüse besteht, macht es durchaus Sinn, auch zusätzlich noch Selen zu substituieren.
Also Selen haben wir besprochen, Jod haben wir besprochen. Mhm. Es gibt aber, du hast es angerissen, noch weitere Nährstoffe, die hier eine entscheidende Rolle spielen. Worauf sollte ich bei meiner Ernährung, wir reden ja hier viel über ausgewogene, artgerechte, gesunde Ernährung, worauf sollte ich noch achten? Welche Stoffe sollten drin sein in meiner Nahrung, damit meine Schilddrüse gut funktioniert?
Also erstmal, lass mich erst noch über die Mikronährstoffe weiter sprechen. Wir gucken nochmal drauf, wo ich sie im besten Falle finden kann. Also bei jodreiche Lebensmittel sind Meeresfisch, Meeresalgen oder eben dieses jodierte Speisesalz, selenreiche Lebensmittel, Paranüsse, Fisch, Eier. Bleiben wir bei dem Mikronährstoff Zink. Der ist nämlich auch essentiell für die Funktionsweise der Hormonrezeptoren. Also nochmal, Jod brauche ich, damit das Schilddrüsenhormon gebaut wird. Selen brauche ich, damit ein Jodatom abgespalten werden kann. Und Zink benötigt, dass es am Hormonrezeptor wirklich dann andocken kann. Und diesen Mikronährstoff ist, haben wir ja schon häufiger, ist natürlich auch wichtig für das Immunsystem. Teilweise auch in höheren Dosierungen, gerade so in Erkältungszeiten, finde ich eben auch in Fleisch, Nüssen, auch in Saaten teilweise mit drin. Eisen, das dürfen wir in dem Kontext auch nicht mit außer Acht lassen. Weil Eisen und Eisenmangel, wir haben schon so häufig auch dazu gesprochen, wenn ich zu wenig Eisen habe, brauche ich Eisen für die Funktionsweise eines Enzyms, das nennt sich TPO. Das haben einige, die mit Hashimoto zu tun haben, unter Umständen schon mal gehört. Das ist die thyreoidale Peroxidase. So, und die thyreoidale Peroxidase ist ein Enzym, das eben in der Schilddrüse vorkommt und wichtig ist für die Schilddrüsenhormonproduktion. Es sorgt letztendlich dafür, und jetzt ist auch ein anderer wichtiger Baustoff noch entscheidend, ich brauche, dass das Schilddrüsenhormon gebildet werden kann, erst eine Aminosäure, die nennt sich L-Tyrosin. Und an dieses L-Tyrosin werden Jodatome drangehängt. Und dafür brauche ich TPO. Und dieses Enzym ist eisenabhängig. Also kann das unter Umständen, funktioniert das vielleicht nicht richtig. Und bei Hashimoto ist es so, dass der Körper Antikörper produziert gegen diese TPO. Die kann man testen, TPO-Antikörper. Die werden typischerweise getestet, treffen bei 90% der Hashimoto-Patienten, trifft es zu, dass die deutlich erhöht sind und dementsprechend kann Jod gar nicht angehängt werden, was symptomatisch in der Unterfunktion mündet, aber der Prozess eigentlich ein autoimmuner Prozess ist. So, das heißt, Eisen gehört genauso in diesen Kontext mit rein. Dementsprechend auch Eisenregulation. Da haben wir schon häufiger über das Thema auch Lactoferrin beispielsweise gesprochen. Es kann aber durchaus auch sinnvoll sein, gewisse Eisenmenge auch mit zu substituieren und dementsprechend auch über die Nahrung beispielsweise mit aufzunehmen. Und dann gibt's im L-Tyrosin habe ich gerade schon als den Grundbaustein der Aminosäure mit angesprochen. Und dann gibt es natürlich noch einen anderen Faktor, den habe ich eben schon einmal erwähnt, das ist Vitamin D3. Das hat einen indirekten Effekt auf die Schilddrüsenfunktion. Vitamin D3-Mangel korreliert dann auch häufig mit Schilddrüsenunterfunktion und ist insbesondere für die Funktionsweise des Immunsystems entscheidend und sollte dementsprechend gerade in der Jahreszeit jetzt ebenfalls mit berücksichtigt werden.
Lass uns hier einen kurzen Break machen. Du hast bereits gehört, jeder Dritte hat Probleme mit der Schilddrüse. Frauen sogar noch häufiger als Männer. Unser Podcast-Partner Artgerecht hat nach vielen Jahren Forschung und Research einen Schilddrüsenkomplex formuliert, der mit seinen hochreinen Inhaltsstoffen die Schilddrüse und den Stoffwechsel unterstützt. Und dieses Supplement ist ab sofort verfügbar. Enthalten sind Mineralstoffe und Vitamine, darunter Jod, Selen, Zink und Vitamin A, die in ihrer hochreinen Form und Qualität gezielt ausgewählt und kombiniert wurden, um die Schilddrüse in Balance zu bringen. So kann dieses kleine Organ in unserem Hals durch die optimale Produktion von Hormonen unseren Energiehaushalt steuern und grundlegende Körperprozesse regulieren, vom gleichmäßigen Herzschlag bis zu einem effizienten Stoffwechsel. Probiere es selbst aus. Tu deiner Schilddrüse und damit dir etwas Gutes und teste den neuen Schilddrüsenkomplex von Artgerecht. Und natürlich für unsere Podcast-Community gibt es einen speziellen Code, mit dem du auf deine Bestellung 15% sparst. Gib einfach im Warenkorb auf artgerecht.com den Code Schilddrüse 15 ein und schon reduziert sich der Betrag. Schilddrüse 15. Das ist dein Code. Den direkten Link zum neuen Schilddrüsenkomplex von Artgerecht und den Code packe ich dir noch einmal in die Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Lass uns noch mal schauen, Matthias, beim Thema Erkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen. Mhm. Gibt es dort Unterschiede zwischen Frauen, Männern und vielleicht sogar Kindern?
Die Unterschiede gibt es definitiv. Also Frauen sind zwischen 5 bis 8 Mal häufiger betroffen als Männer. Das kommt natürlich auch mit hinzu, wenn wir eben schon gesagt haben, so, was können Ursachen dafür sein, dass es andere hormonelle Veränderungen gibt im Kontext der Schwangerschaft oder nach der Geburt eben hormonelle Veränderungen mit verursacht werden können oder in der Menopause beispielsweise. Das ist der eine Teil, aber auch in Richtung insbesondere der Autoimmunerkrankung. Das heißt, Frauen haben häufiger mit diesen Autoimmunerkrankungen gerade rund um Hashimoto mit zu tun. Dann gibt es ein gewisses Altersrisiko. Das heißt, insbesondere im Kontext älter werdender Menschen, ab einem Alter von 50 Jahren sind etwa 10-15% der Frauen von Schilddrüsenproblemen betroffen.
Mhm. Hängt das mit den Wechseljahren zu tun? Sind es diese hormonellen Veränderungen oder was genau ist da der Auslöser?
Genau, das ist ein Aspekt, der durchaus eine Rolle spielt. Aber ich würde nicht vergessen, dass man sich individuell mit anschauen sollte. Also wir haben eben eingangs die lange Liste der Symptome mit beschrieben. Das ist unter Umständen etwas, was man sich mit anschauen kann. Auch wenn man vielleicht an manche Sachen gar nicht im ersten Schritt denkt, weil ich eben auch gesagt habe, auch psychische Symptome, Antriebslosigkeit, depressive Verstimmungen können durchaus mit der Schilddrüse in Verbindung stehen. Also sich die Schilddrüsenhormone anzuschauen und dann eben nicht nur auf TSH zu schauen. Ich hoffe, das ist jetzt schon mal klar geworden. TSH, das Hormon, das von der Hypophyse der Schilddrüse sagt, produziert das, weil das wird eigentlich immer verwendet, dass man sagt, okay, wenn das erhöht ist, dann ist zu wenig Rückkopplung von, weil dann zu wenig Schilddrüsenhormone gebildet werden und zu wenig ankommt und die Hypophyse immer weiter produziert. Deswegen steigt dieser Wert an. Der kann aber auch rein theoretisch in einem normalen Bereich sein. Ich hoffe, es ist schon klar geworden, weil wenn vielleicht auch genügend T4 produziert wird, aber die Umwandlung in T3 nicht funktioniert, weil mehr Selen beispielsweise fehlt. Deswegen muss man den Blick auch immer mit berücksichtigen. Ich empfehle schon mindestens T3, auch T4 sich mit anzuschauen. Und das eben erwähnte Thema mit dem chronischen Stress ist auch sehr spannend, weil die Stresshormone hemmen nicht nur die Schilddrüsenhormonachse quasi, sondern auch können sie dieses T3 in eine andere Form, man nennt das RT3, Reverse T3, umwandeln. Und das ist wie so eine Art inaktive Form der aktiven Form für den Notfall. Und das wäre unter Umständen auch noch etwas, was man sich mit anschauen kann, um genaueren Aufschluss zu bekommen. Was ist denn die Ursache der eigentlichen Schilddrüsenunterfunktion und des Problems oder fehlen bestimmte Mikronährstoffe und wie kann ich die dann am besten mit abdecken?
Mhm. Du hast jetzt mehrfach auch schon erklärt, Matthias, welche Symptome, welche Indikatoren es gibt. Wenn ich jetzt der Meinung bin, okay, ich bin in dieser Zielgruppe, du hast auch gerade die Frauen ab einem bestimmten Alter nochmal hervorgehoben, wo das häufig auftritt oder Frauen in oder nach der Schwangerschaft. Wie kann ich meine Schilddrüse oder die Funktion der Schilddrüse testen lassen? Gehe ich zu meinem Hausarzt, muss ich zu einem Experten? Wie wird das gemacht? Wird mir Blut abgenommen? Vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben.
Ja, unbedingt. Ganz wichtiger Punkt. Also mit den Symptomen und den Beschwerden sollte man es auf jeden Fall mit dem Hausarzt besprechen. Jetzt will ich dem Hausarzt die Diagnostik nicht mit wegnehmen. Er sollte rein theoretisch wissen, was er tut. Aber das, was ich gerade schon gesagt habe, ich würde nicht empfehlen, ausschließlich TSH zu bestimmen, sondern die Kombination, über die wir gerade gesprochen haben, die einen Einblick in einer Momentaufnahme, in der Blutanalyse der Schilddrüsenhormone TSH, T3, T4. Eventuell RT3, also Reverse T3, wenn das schon eine Indikation in Richtung gerade aktives Stresssystem beispielsweise geht oder chronisch aktives Immunsystem. Auf Mikronährstoffebene sich das Thema Jod, Selen, Zink und Eisen genauer anzuschauen. Eisen da insbesondere nicht nur immer nur den Serum-Eisenwert, das gilt bei Zink und Selen auch, also Vollblutwerte letztendlich bestimmen. Die Ärzte wissen schon, was sie da tun oder auch die Therapeuten. Und bei Eisen insbesondere auch nochmal den Eisenspeicher mit zu bestimmen. Ne? Also vielleicht ist grundsätzlich zu wenig Eisen im System und das muss mit reguliert werden. Und dann kann man einen Blick in Richtung der chronischen entzündlichen Situation lenken. Also dann bestimmt man einen Wert wie das hochsensitive CRP beispielsweise. Dann habe ich schon mal einen guten Überblick, ob ein entzündlicher, chronischer entzündlicher Prozess vielleicht eine Rolle spielt. Wie funktioniert die Schilddrüsenachse und fehlen mir bestimmte Mikronährstoffe? Und im Falle, dass sich diese Hashimoto-Thematik mit einer Rolle spielt, da könnte ich noch quasi die TPO-Antikörper mitbestimmen, um einen Nachweis in diese Richtung zu bekommen. Im Endeffekt ist die Diagnose erstmal dann das Gleiche, oder auch im Endeffekt ist die Therapie, die dann empfohlen wird, immer das Gleiche. Es wird dann ein Medikament gegeben, das nennt sich L-Tyroxin. Und L-Tyroxin ist nicht L-Tyrosin, also nicht die Aminosäure, sondern T4. Also man gibt das Schilddrüsenhormon. Mhm. Und jetzt gleiches Spiel wieder. Viele, die dann schnell Schilddrüsenhormone bekommen, gleichzeitig noch einen Selenmangel haben und die Thematik sich nicht gut einstellen lässt. Deswegen würde ich schon empfehlen, sich die Mikronährstoffe mit anzuschauen, um herauszufinden, besteht hier vielleicht ein Mangel, sodass die Umwandlung von T4 zu T3 nicht stattfinden kann. So als eine Ergänzung noch bei der Überfunktion, also gerade weil ich über die Autoantikörper gesprochen habe, also diese TPO-Antikörper für Hashimoto, gibt es für die Überfunktion bei Morbus Basedow den TSH-Rezeptor-Antikörper. Den kann man eben auch mit bestimmen. Der ist bei 90-95% der Fälle eben auch positiv. Das ist noch etwas, was man sich auch anschauen sollte. Aber auch hier gesamt drauf zu schauen, TSH, freies T3, freies T4 und die Mikronährstoffe und Entzündungsmarker.
Das heißt, im besten Fall versuchen wir, diesen Mangel auszugleichen, dauerhaft in Form von Supplementen oder einer umgestellten Ernährung, damit die Schilddrüse selber diese Stoffe, diese Hormone produzieren kann. Ist natürlich die bessere Lösung, als wenn wir permanent Schilddrüsenhormone supplementieren oder zugeben.
Es passiert halt relativ schnell, dass dann L-Tyroxin, also sehr viele Menschen, die uns wahrscheinlich jetzt auch zuhören, verwenden auch oder müssen, haben es verschrieben bekommen. Und trotzdem ist die Schilddrüse nicht optimal eingestellt. Also die Symptome bleiben irgendwie weiter bestehen. Die kalten Hände, die kalten Füße. In Richtung Stresssystem hat keiner genauere Überprüfung gemacht. In Richtung Bewegungsempfehlung, Ernährung, all das spielt irgendwie keine Rolle. Und da bin ich halt, ja, es ist ein Hormon, das ist schon richtig. Aber im Endeffekt kann man auch eben die Baustoffe verwenden, damit der Körper das selbst produzieren kann. Der entscheidende Punkt ist der Körper in der Lage dazu, das gerade zu tun? Und wir müssen natürlich eher ansetzen und sagen, okay, wenn es ein autoimmuner Prozess ist, wie können wir das Immunsystem adäquat regulieren? Da empfehle ich die Episode nochmal, die du eben schon erwähnt hast, mit von Daniel beispielsweise auch. Aber wir können einige Dinge mit einbauen, die durchaus wichtig sind. Das heißt, wir sollten, Ernährungsseite haben wir jetzt schon ein paar Sachen, wo wir die Mikronährstoffe drin finden, angesprochen. Durch eine ausgewogene Ernährung grundsätzlich darüber hinaus mit einbauen. Und wir sollten auf bestimmte Substanzen gegebenenfalls auch mit verzichten. Wir reden da von sogenannten iatrogenen Substanzen.
Gib uns ein paar konkrete Beispiele, Matthias. Was sind das für Substanzen? Wo sind die drin?
Also iatrogene Substanzen, Stoffe, die Jodaufnahme letztendlich hemmen können. Da gibt es verschiedene Medikamente, die eine Rolle dabei spielen. Amiodaron beispielsweise, also ein Herzmedikament. Mhm. Lithium und eine ganze Reihe von, das ist nicht unbedingt der Hauptaspekt, aber das, was man in der Ernährung durchaus sich mit anschauen kann, sind bestimmte Lebensmittel und Getränke. Kreuzblütler beispielsweise, zum Beispiel auch Brokkoli, Kohl und Blumenkohl muss man mit im Blick behalten. Haben wir typischerweise, jetzt wenn man auf eine artgerechte Ernährung schaut, ist es zwar Teil des Ganzen, aber im Kontext der Schilddrüse etwas, was man sich genauer mit anschauen kann. Sojaprodukte, die durchaus die Jodaufnahme mit hemmen können. Und natürlich andere Umweltstoffe, die man beispielsweise in Zigarettenrauch mitfinden würde oder Nitrite, die man in gepökeltem Fleisch finden würde. Das ist etwas, was durchaus nochmal explizit ist, darauf zu achten, dass die Aufnahme dann letztendlich auch gut überhaupt funktionieren kann.
Super. Matthias, abschließend nochmal von dir eine Einschätzung, dass so viele Menschen mit der Schilddrüse Probleme haben, scheint ja etwas zu sein, was in der modernen Lebensweise, in der modernen Welt den Ursprung findet. Denn evolutionär betrachtet wird die Schilddrüse sicherlich funktioniert haben, so wie alles irgendwie in der Evolution am Ende ja einen Sinn und eine korrekte Funktion hat. Was sind nochmal zusammengefasst aus deiner wissenschaftlichen Sicht die größten Treiber in unserer Gesellschaft, in unserer Lebensweise, dass die Schilddrüse bei so vielen Menschen außer Balance gerät?
Die größten Treiber sind, und du hast es eigentlich damit schon erwähnt, eigentlich eine Umweltsituation, die sich massiv verändert hat. Schadstoffbelastung, Trigger für die Schilddrüse, dass sie nicht richtig funktionieren können, dass Stoffe nicht richtig aufgenommen werden können, Veränderungen in der Ernährung, dass wir die Mikronährstoffe nicht ausreichend gut abdecken können und nicht zuletzt Umwelttrigger wie Stress und chronische Stressbelastung, die durchaus eine wichtige Rolle spielen. Und wir sehen hier dieses typische Bild von einer Hormondrüse, die dann irgendwie nicht mehr richtig funktioniert. Man versucht dann ein Schilddrüsenhormon zu geben und dann sollte sich das damit ausgleichen, aber das löst letztendlich nicht wirklich das Problem. Wir müssen alle Aspekte meines Erachtens mit berücksichtigen auf Mikronährstoffebene, aber eben auch die Ursache, warum die Schilddrüse in Unter- oder Überfunktion geht. Also haben wir einen Autoimmunprozess beispielsweise oder haben wir an sich einen chronisch entzündlichen Prozess? Und wir finden natürlich meistens nicht nur isoliert eine Schilddrüsenunterfunktion, sondern eben auch andere Faktoren, die eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und von daher finde ich bei der Schilddrüse immer wichtig, dass man die anderen Aspekte, die anderen Mechanismen, die dahinter stecken, auch ebenfalls mit berücksichtigt und versucht, hier auch mit zu intervenieren. Mikronährstoffe mit abdecken, super wichtig. Aber damit ist es unter Umständen alleine nicht getan, wenn wir, wie wir eben beschrieben haben, Stress und Stresshormone dafür sorgen, dass Schilddrüsenhormone gar nicht richtig aktiv sein können. Oder wenn wir Umweltgifte haben, das heißt, ich kann auch irgendetwas supplementieren und ich nehme es in meinem Verdauungstrakt gar nicht richtig auf. All das sind Aspekte, die mit Berücksichtigung finden können. Und logischerweise ist es in auch bei der Unterfunktion, wenn es auch im ersten Moment einem nicht so bewusst ist, durchaus ein Thema auch des Immunsystems. Und von daher ist Immunregulation ein ganz entscheidender Aspekt.
Jeder Dritte hat Probleme mit der Schilddrüse, Frauen noch häufiger als wir Männer. Und es ist ein winziges Organ, aber ein sehr komplexes und sehr großes Thema. Matthias Baum, herzlichen Dank. Du hast uns einen tollen Einblick gegeben in die vielen Bereiche, in die die Schilddrüse wirkt. Und ich denke, wir haben auch gute Tipps von dir bekommen, was wir tun können, um, und das ist der springende Punkt, die Schilddrüse in Balance zu halten, dass sie nicht in eine Über- oder Unterfunktion gerät oder sogar wie bei Hashimoto in eine chronische Krankheitssituation kommt, dass sie dauerhaft nicht richtig funktioniert, weil das Immunsystem die Schilddrüse immer wieder angreift. Es gibt mit Sicherheit viele Fragen aus der Community und die wollen wir gerne beantworten. Her damit. In der Sprechstunde, heute in einer Woche, eure Fragen, unsere Antworten zum Thema Schilddrüse. Matthias Baum und sein Team schauen sich alle Fragen an. Schickt uns gerne per E-Mail an podcast@artgerecht.com eure Fragen oder ganz einfach über Instagram, Direct Message, Facebook oder über alle anderen Kanäle. Wir freuen uns drauf und nächsten Donnerstag hören wir uns wieder hier bei den Health Nerds. Bis dahin, Leute, passt gut auf euch auf eure Schilddrüse und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds. Der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.